Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Bodenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Ticket sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History, der Podcast, der euch Geschichte nochmal ganz neu rüberbringt. Alle 14 Tage erzählen ich, Leonie, und Bianca,
ich,
hallo, erzählen wir euch die, ja, wie gesagt, die Geschichten, die es halt nicht immer in die Öffentlichkeit geschafft haben, es aber mindestens genauso wert sind, erzählt zu werden. Und ja.
Weil sie wahr sind.
Weil sie wahr sind.
Das ist das Ding. Sie sind wirklich passiert. Und der große Überraschungseffekt daran ist, dass nicht nur ihr jedes Mal aufs Neue überrascht werdet von uns, sondern Leonie und ich, wir überraschen uns auch gegenseitig, weil wir eigentlich auch nicht wissen, was die andere da wochenlang recherchiert hatte und zusammengeschrieben hat. Übertreiben wir nicht, ein paar Tage. Aber auch das wissen wir nicht.
Aber es ist immer schön, wenn wir dann aus unserer Recherchehöhle wieder rausgekrochen kommen, uns wiedersehen.
Und auf einmal ist ein Bart da,
ja,
meine Haare
passiert. Das passt übrigens auch zum heutigen Thema.
Finde ich nämlich auch.
Es geht nämlich um unglaubliche Überlebensgeschichten. Und ja, das ist jetzt ein bisschen abrupt, aber ich würde gerne mal fragen, es ist jetzt auch eine private Frage. Und zwar, kannst du eigentlich gut alleine sein?
Eine tiefergehende Frage ist das schon fast. Tatsächlich, das ist jetzt doof, dass ich das sagen muss, aber es ist so. Also, ich konnte das immer super gut.
Ja.
Super gut. Dann habe ich meinen Partner kennengelernt und das ist eigentlich traurig, weil ich nie so abhängig sein wollte. Und seitdem ist das, kann ich es nicht mehr so gut. Also tatsächlich ist das so, also manchmal brauche ich das, aber ich glaube, ich bin da schlechter drin geworden. Meine Oma hat immer gesagt, das ist so wichtig, dass man auch alleine sein kann. Man muss alleine in den Urlaub fahren können, man muss alleine das können. Sie hat so recht. Total. Aber man muss sagen, wenn man so dran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist und ich bin so ein Mensch, ich bin ja chronisch von Menschen umgeben. Also ich wohne mit welchen zusammen, ich habe einen Freund, ich habe Freundinnen, ich habe einen Umkreis, ich habe Kollegen. Ja, also ich bin schon gerne mit Menschen zusammen.
Ja, ich glaube, das ist auch schön und wichtig. Und den Ratschlag von deiner Oma, den finde ich wirklich super, weil da hat sie total recht. Man darf sich eigentlich nicht so abhängig machen. Man muss irgendwie so das eigene Individuum stärken. Man muss sich Zeit nehmen für sich selber. Aber ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und bei mir ist es auch so, also genauso wie bei dir. Fällt mir gerade auf. Aber mich stört das nicht. Also ich habe trotzdem Quality Time für mich und mein Freund sitzt dann irgendwie daneben am Handy.
Schön, dass das auch Quality Time für dich ist. Aber er ist halt da.
Er ist halt da. Aber nein, du hast schon recht. Es ist doch nochmal schöner, finde ich, wenn man nach Hause kommt oder generell, wenn man so eine vertraute Person hat, bei der man einfach alles so, klingt jetzt auch wieder doof, aber so ein bisschen abladen kann.
Weißt du,
man kann sagen, so war mein Tag und so war deiner. Und irgendwie muss man sich nicht Gedanken darüber machen, wie man gerade ist oder was man erzählt. Kann auch der
wie man dabei aussieht.
Ganz egal.
Ob und die Mimik entgleist. Ich fühle das total, ja.
Das ist total wichtig, dass man einfach jemanden hat, zu dem man nach Hause kommen kann. Also auch im übertragenen Sinne. Und ja, nach Hause kommen ist da, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Denn bei Überlebensgeschichten ist das ja eigentlich auch immer der Motor, der einen antreibt, weiterzumachen. Nämlich, dass man zu irgendwem oder irgendwohin wieder nach Hause kommt. Und da wollte ich fragen, welche Geschichte hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo ich jetzt die Vermutung aufgestellt hätte, dass vielleicht einige sagen werden, ah ja, stimmt, das war ja mal. Ich muss sagen, ich war da noch nicht geboren, aber ich weiß, dass es tatsächlich so eine Geschichte ist, die meine Mutter mir tatsächlich irgendwann erzählt hat, weil das damals schon ein echt großes Ding war und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere es zumindest schon mal gehört hat. Ja, also meine Geschichte fängt, wo fängt sie an? Das ist schwierig. Ich fange eher so an, ich nehme euch mit in sehr eisige Höhen, in sehr, sehr hohe Höhen, wenn es sowas gibt, nämlich ein Ort, wo es am Ende darum geht, wie sehr möchte man überleben, glaube ich, und was würde man dafür tun. Wir sind in den Anden.
Oh, ja, okay.
Und ich spreche über den Katastrophenflug 571. Mhm. Und wem das jetzt vielleicht schon was sagt oder wem auch nicht, der weiß, das ist eine Geschichte von Hoffnung, großem Hunger und einer Entscheidung, die sich wahrscheinlich die wenigsten von uns vorstellen können, beziehungsweise wollen.
Ach, ich krieg direkt ein bisschen Gänsehaut, weil wir sagen das ja immer wieder und es bestätigt sich auch heute, wir gucken zu viel Fernsehen, denn ich weiß, dass darüber ein Film produziert wurde.
Mehrere Filme tatsächlich. Mehrere,
okay. Also ich habe zumindest einen gesehen und ich habe sofort Bilder in den Kopf und das ist Jahre her, als ich den geguckt habe. Trotzdem, sofort kommen diese Bilder und Gänsehaut. Ja.
Darüber sprechen Leonie und ich bestimmt gleich auch nochmal, weil dann kannst du mir nämlich einmal verraten, welchen du gesehen hast.
Wenn ich das noch wüsste.
Ich starte jetzt aber einmal für dich und für euch trotzdem einmal rein. Wir sind im Oktober, 13. Oktober ist es, 1972 und befinden uns in einem gecharterten Flug der uruguayischen Luftwaffe von Montevideo in Richtung Chile. Mhm. An Bord sind 45 Menschen, darunter ein Rugby-Team des Old Christians Club, ihre Freunde und Freundinnen und Angehörige. Die Stimmung an Bord ist gut, wie das halt so ist. Ne? Man kennt sich auch, man lacht miteinander, man singt, man trinkt ein bisschen. Man fühlt sich einfach wohl. Mhm. Keiner ahnt, dass sie bald in einem der dramatischen Überlebenskämpfe der Neuzeit landen werden. Und ich glaube, dass es nicht übertrieben ist, so zu nennen. Mhm. Der Pilot funkt eine letzte Positionsmeldung. Da muss man sagen, es ist ein Navigationsfehler, also falsch. Und das wird ihnen dann fast allen zum Verhängnis. Die Maschine, ich sag sie einmal der Vollständigkeit halber, was es für eine war, eine Fairchild FH-227D. Die Nerds unter euch wissen jetzt vielleicht, was es für eins ist.
Kann fliegen.
Kann fliegen. Hat zwei Flügel und fliegt, genau.
Genau.
Fliegt im schweren Wetter. Die Sicht ist wirklich super schlecht und dann geschieht das, was nicht geschehen darf, aber trotzdem passiert. Die Piloten glauben, bereits über Chile zu sein, als sie plötzlich auf über 4000 Meter hohe Berggipfel zu steuern. Sie versuchen auszuweichen, aber das ist zu spät. Die Maschine zerschellt in den Anden. 12 Menschen sterben während oder unmittelbar nach dem Unfall. Genauere Details, wie das jetzt passiert ist und so, könnt ihr alles nachlesen. Aber ich finde, das muss hier auch aus Respekt nicht alles aufgedröselt werden. Tatsächlich auch, wie der Absturz erfolgt ist. Von diesen 45 Menschen an Bord überleben 33 den Absturz. Und dann überlegt jetzt einmal, wo wir gerade sind. Wir sind in den Anden. Es ist wirklich eiskalt. Also die Temperaturen fallen da nachts auf Werte zwischen minus 30 und minus 40 Grad.
Das ist so eine lebensfeindliche Umgebung, ne?
Ja, und dann musst du dir vorstellen, es gibt Menschen, die klettern da freiwillig hoch. Ja. Aber die haben auch die Ausrüstung. Also jemand, der mit dem Flugzeug abstürzt, was hat der an? Der kommt von Montevideo nach Chile. Ich gehe mal davon aus, ein T-Shirt.
Wahrscheinlich ein T-Shirt, eine bequeme Leggings oder so, ne? Irgendwas, also Männer vielleicht weniger. Aber irgendwas Bequemes, womit man halt auch ein paar Stunden im Flieger sitzen kann.
Genau.
Da geht es aber nicht darum, dass man für, das ist ja nicht wetterhart.
Nein, so. Solche krassen Wetterbedingungen hältst du damit einfach nicht aus. Also könnt ihr euch vorstellen, da oben peitscht ihnen Schnee ins Gesicht, viele sind verletzt, einige davon wirklich schwer. 5 weitere Menschen allein verlieren in der ersten Nacht ihr Leben aufgrund der gerade eben genannten Umstände, die Leonie und ich gesagt haben, das ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man einfach normale Alltagskleidung hat, wie kalt das sein muss. Und das ist schon verwunderlich, dass in Anführungsstrichen lediglich 5 Menschen in dieser Nacht ihr Leben verloren haben noch. Und ja, wir sind über 3600 Meter hoch. Da auch einmal so ein Bild, keine Bäume, keine Tiere, also keine große Zivilisation, das heißt eben auch keine Hilfe und vor allen Dingen kein Kontakt zur Außenwelt. Na, also da oben sitzen über 30 Menschen, die quasi jetzt auf sich allein gestellt sind und komplett improvisieren müssen. Das muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor, auch wenn ich das heute noch sehe im Fernsehen oder wenn ich die Berichte lese, dass sie überhaupt so weit gedacht haben und aus den Trümmern, die sie haben, dann Dinge bauen. Also sie nutzen Sitze als Matratzen. Also die machen super viel, was sie irgendwie finden, improvisieren und ja, versuchen damit erstmal zu überleben. Mhm. Dann kommt allerdings relativ schnell die erste Hiobsbotschaft. Die haben so ein kleines Bordradio, was noch funktioniert. Okay. Und darüber hören sie dann nach nur 8 Tagen, dass die Suche offiziell eingestellt wird, weil einfach die Behörden davon ausgehen, dass so ein Crash niemand überleben kann. Ja,
allein schon, dass man nach 8 Tagen in dem, ne, in diesem ganzen, fast schon Gemetzelböck gesagt, also man liegt zwischen Trümmern, wahrscheinlich hat man auch noch um sich, ja, weiß man nicht, ob man die Leute dann woanders hingelegt hat, aber man ist in diesem ganzen Trauerspiel und da 8 Tage zu überleben in so einer Hölle.
Neben der körperlichen Belastung sehe ich das auch so, die psychische Belastung, die muss so hoch gewesen sein. Und dann dieser Moment, du hörst, okay, wir werden nicht nur nicht mehr gesucht, sondern wir werden auch einfach offiziell als tot erklärt. Das muss so schlimm gewesen sein und auch für die Angehörigen, die zu Hause vielleicht noch waren. Also was muss das für eine ganz, ganz schreckliche Zeit für die gewesen sein und für die Menschen da auf dem Berg, die wussten eben ab diesem Zeitpunkt, es wird reell keiner mehr kommen. Die Hoffnung, die man vielleicht noch 8 Tage hatte und die einem auch am Leben gehalten hat, weil Hoffnung ist auch so etwas, was irgendwie antreiben kann, die war dann weg, weil es reell niemand kommen wird.
Ja.
Und das ist schon, ja, ich sag ja, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen.
Kann man nicht, also überhaupt nicht. Man kann irgendwie nur so, ja, darüber reden und ne, irgendwie probieren, das nachzuvollziehen, aber das ist einfach nicht machbar, weil keiner von uns, Gott sei Dank, hoffentlich jemals
in solche, so eine Situation kommt, ne?
Ja, man kann es wirklich nur hoffen, weil das ist nichts, was, wofür man irgendwie sich vorbereiten kann oder so. Das ist einfach, da kommt so viel zusammen. Und ich finde, da merkt man, wie stark immer noch dieser Überlebenssinn im Menschen drin ist. Ein bisschen rudimentär, aber er ist so stark und immer da. Und finde ich echt bemerkenswert. Echt Hammer.
Kann man nichts anderes zu sagen. Die Überlebenden dort sind Tage, Wochen ohne Proviant. Ohne Kleidung, haben wir schon gesagt, also ohne die richtige Kleidung, aber sie haben eben auch nichts Wirkliches zu essen. Also Schokolade, Wein, das war wohl mit drin. Und da vielleicht, ich glaube, Leonie, das weißt du bestimmt, ein Mensch kann ja etwa 3 bis 7 Tage ohne Wasser überleben. Auf Nahrung kann er ja sogar länger verzichten.
Ein paar Wochen, glaube ich, sogar.
Ja, ich habe nachgeguckt, 30 bis 50 Tage. Ja, also das dürfen ungefähr, also wenn man das hört, denkt man so, boah, ist das lang.
Ja.
Na, aber ich glaube, in so einer Situation ist das dann schon wieder nicht sehr lang.
Nee, klar. Na? Ich meine, der Hunger, also das, man sagt ja auch mit dem Hunger, dass der nach ein paar Tagen vergeht. Aber das ist ja auch nicht ewig. Ne? Also
der
kommt dann auch nochmal wieder.
Und dann ist der unerträglich. Mhm. Ne? Und gerade dieses so, man muss halt trinken, man braucht Wasser, weil du wirklich, also 3 bis 7 Tage, das ist nichts. Ne? Und deswegen versuchen eben einige von ihnen auch Schnee zu schmelzen und zu trinken. Aber auch da, wer bei den Pfadfindern war oder vielleicht generell auch mal sich mit sowas beschäftigt hat, der weiß auch, dass Schnee natürlich kein Ersatz für Trinkwasser über mehrere Tage ist.
Der ist ja schon so kalt.
Genau, ne? Und das liegt tatsächlich daran, das habe ich auch extra nachgelesen, weil Schnee ist klar vergleichbar mit destilliertem Wasser.
Okay.
Und das bedeutet nämlich, dass es keinerlei Mineralien oder Elektrolyte beinhaltet. Und wenn du das dann trinkst, heißt das eigentlich, dass sogar Mineralien und Elektrolyte entzogen werden.
Ja, das spürst du.
Und
ja
dann
aus.
Kriegst du Durchfall, Erbrechen, es geht dir richtig dreckig. Scheiße, das heißt, du kannst das gar nicht längere Zeit als Ersatz nehmen. Mhm. Und dann, habe ich es gerade eben schon angesprochen, kommt natürlich dieser unerträgliche Hunger dazu. Die Kälte auch. Also sie haben Durst, sie haben Hunger, es ist kalt und auf einmal ist halt einfach diese Frage im Raum, was tun wir, um hier zu überleben? Was machen wir? Uns sucht keiner.
Ja,
wir sind hier und was machen wir dann? Und dann kommt eben wirklich diese Frage in den Raum, die bei diesen Menschen alles verändert. Nämlich, was ist, wenn wir die essen, die schon von uns gegangen sind? Also von ihnen essen. Ich glaube, das muss man auch einmal differenzieren. Ne? Also man hat da schnell ein Bild im Kopf, dass da Menschen über Menschen und da, so ist es natürlich nicht gewesen.
Quatsch, also es ist ja keine Zombie-Apokalypse,
genau,
wo man übereinander herfällt, sondern da muss man ja wahrscheinlich ja auch noch überlegen, was kann man denn essen? Also jetzt ganz doof gesagt, ne? Weil es ist ja längst nicht so, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, beim Kopf anfängt und beim Zeh aufhört. Nee. Sondern
genau, das ist es. Also es ist wirklich so, dass man bestimmte Bereiche halt einfach wählt und da sich kleine Teile abschneidet. Also es ist tatsächlich so, also sie entscheiden sich für den Kannibalismus, das wäre ja das offiziell richtige Wort dafür, ja. Aber an der Stelle wirklich einmal gesagt, eben nicht aus Wahnsinn oder Brutalität.
Auch nicht freiwillig.
Und nicht freiwillig, ja. Genau, sondern einfach, weil sie gezwungen waren quasi, etwas zu tun, um zu überleben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu überleben. Mhm. Ja. Und auch das ist einmal diese psychische Belastung von Freunden, Familienmitgliedern, Menschen, mit denen du immer was zu tun hattest, etwas zu tun. Und ja, also man liest Berichte darüber, dass sie auch gesagt haben, während sie das getan haben, haben sie geweint, sie haben sich geschämt, sie wollten das nicht tun, mhm. und haben auch gebetet natürlich, weil das gefühlt natürlich eine Sünde ist, so etwas zu tun und zu sagen, ich nehme von einem anderen Menschen etwas. Aber sie mussten es tun, weil sie leben wollten. So kann man es, glaube ich, sagen. Und dann am 29. Oktober, nur 2 Wochen nach dem Crash, begräbt dann eine Lawine 8 weitere Überlebende. Mhm. Und der Schnee drückt dem Flugzeugrumpf so tief rein, dass weitere 7 Menschen sterben.
Da bleiben doch am Ende auch einfach gar nicht mehr viele über. Nee,
bleiben es nicht. Also es sind am Ende, glaube ich, 14 gewesen. Und das ist eigentlich so der Moment gewesen, wo dann diese Lawine kam, dass sie wussten, wenn wir hier jetzt nichts machen, dann werden wir hier alle sterben. Also dann kommt entweder wetterbedingt irgendwas. Sie hätten es einfach nicht geschafft. Und dann fassen 2 von ihnen, Fernando Parado und Roberto Canessa, einen Plan und begeben sich tatsächlich zu Fuß in die Berge, um Hilfe zu holen. Und das auch nochmal ohne Karten, ohne Orientierung, ohne Erfahrung, ohne Ausrüstung.
Es ist da ja auch alles weiß. Also, ja, also stell es mir vor.
Alles gleich aus.
Komplette weiße Wüste letztlich. Ja. Und ja, aber andererseits, man weiß ja, dass es unausweichlich passiert. Ne? Also du weißt ja, nichts tun ist irgendwie keine Option. Und dass man dann irgendwie sagt, gut, man probiert es, finde ich, irgendwie auch sinnvoll. Also klar ist die Chance da nicht so hoch, aber immer noch höher, als einfach nur abzuwarten.
Genau, ich glaube, das ist auch das, was bei denen garantiert mit reingespielt hat. So, was hast du noch für Möglichkeiten? Entweder man akzeptiert, dass es zu Ende ist, oder man sagt, wir versuchen es noch irgendwie. Mhm. Und sie sind 10 Tage lang gelaufen, barfuß, halb verhungert, durch Schnee, durch Felsen, wussten eigentlich nicht, wo sie sind. Und dann haben sie tatsächlich, eigentlich wie durch ein Wunder könnte man sagen, einen chilenischen Hirten getroffen und konnten dadurch dann auch die Behörden alarmieren. Und dann ist es tatsächlich am 23. Dezember 1972, über 2 Monate nach diesem Absturz, nachdem sie auch als tot erklärt wurden, ja, wurden sie gerettet, 14 von ihnen, also von 45 sind am Ende 14 Menschen übergeblieben, die wirklich auch noch aus den Bergen gerettet werden konnten. Und als die Welt von dem Schicksal erfährt, das ist eigentlich das, was ich mit meiner Mama gesagt hatte, ist die natürlich schockiert.
Ja.
Also da vielleicht, also ich glaube, es war so eine zweischneidige Sache. Einerseits dieser Respekt, 14 Menschen haben es geschafft, über 2 Monate in so einer Situation zu überleben.
Ja.
Aber warum ich diese Geschichte auch ausgewählt habe, ist, weil meine Mama mir damals schon erzählt hat, dass sie die Berichterstattung teilweise so schwierig fand, weil dann so irgendwo stand, die Kannibalen von Flug 571. Und ich finde, das macht einfach so viel kaputt, weil es einfach so ein Statement ist, du liest es und jeder Mensch, der das liest, denkt, die haben Menschen gegessen. Und ja, es ist einfach gar nicht erklärt, wieso, was ist da eigentlich passiert. Andererseits wird es heute als Wunder der Anden gesehen,
ja,
ne, weil einfach das eigentlich fast unmenschlich ist, sowas zu überleben. Also wer übersteht so etwas? Mhm. Das finde ich dann schon etwas passender. Aber ich finde es schon wichtig, da wirklich zu sagen, weil ich finde, diese Überschrift klingt so gewissenlos. Als hätten Menschen da einfach etwas entschieden zu tun und hätten nicht drüber nachgedacht.
Ich muss sagen, in solchen, ich merke richtig, wie so eine Wut in mir aufkommt. Ich muss mich da immer richtig zügeln, weil ich auch, ja, irgendwie, wir auch selber ja als Journalistin, ne, will man ja auch etwas, also man hat einen gewissen Kodex, nicht nur den eigenen Moralkodex, sondern es gibt den ja nun mal auch, kleiner Exkurs, es gibt auch einen Pressekodex, ne, und die journalistische Aufgabe ist damit so verfehlt, indem man halt so ein Narrativ schafft, was diese Menschen auf eine ganz widerliche Art und Weise dastehen lässt. Und aber das ist leider auch ein Teil, wie das heutzutage funktioniert mit den Medien.
Ja, ja.
Ne? Also man will Klicks, man will irgendwie ein Shocking, also man benutzt irgendwie so Wörter, die in einen so ein Gefühl schon aufkommen lassen. Und da muss man, glaube ich, und das ist echt so ein kleiner Appell an alle Menschen da draußen, weil davon abgesehen, das ist ja immer noch ein Phänomen, was wir täglich erleben, mhm, in verschiedensten Blättern oder Online-Verlagen, Online-Pressehäusern, dass man längst nicht alles glauben darf, was man liest, und dass man bitte einen Unterschied zieht zwischen qualitativen Journalismus, der immer etwas erzählen, etwas aufdecken möchte, aber da halt komplett neutral ist, der da komplett auf Wahrheiten, auf Tatsachen sich bezieht, und zwischen dem, wir probieren jetzt hier gerade fürchterlich viele Klicks abzugreifen, und deswegen nehmen wir einfach so, ja, Wörter, die halt klicken lassen, ne? Das, wie gesagt, macht mich immer super wütend, weil das auch den Menschen gegenüber, die davon betroffen sind, absolut ungerecht ist. Und auch Machtmissbrauch, ne?
Total. Und wie gesagt, ich finde es auch, die werden dadurch in eine extreme Richtung gedrängt, ohne dass es in Kontext gesetzt wird. Und ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach jetzt gesagt, es ist ja tatsächlich so, gerade das, was diese Menschen dort erlebt haben oder was auch andere Menschen in ähnlichen Situationen erleben, es ist nichts, was sich der Mensch vorstellen kann, wenn er es nicht selber erlebt hat. Ja. Weil ich glaube, die Frage zu stellen, was würdest du tun, das ist einfach eine Frage, die kannst du nicht stellen, wenn du nicht selber in so einer Situation bist. Weil natürlich würde jeder von uns sagen, nein, würde ich nicht. Das mache ich doch nicht.
Ganz klar. Also die Frage, die stellt sich ja eigentlich gar nicht. Aber wenn du dann wirklich merkst, es gibt nichts anderes und du willst leben. Und gerade wenn da noch mehrere, ich finde das schon erstaunlich, dass den Absturz so viel überlebt haben.
Ja, auch wirklich.
Ne? Und vielleicht, man weiß es ja nicht, was da auch für Konstellationen entstehen. Vielleicht ist da immer noch eine Mutter mit einem Kind bei oder ne, irgendwie, man schweißt sich ja auch in der Gruppe dann zusammen und setzt sich als Ziel, dass man da gemeinsam rauskommt, weil keiner von denen ist in den Flieger damals gestiegen, um am Ende sich aufzuessen, sondern nee, die sind in den Flieger gestiegen, um wahrscheinlich eine schöne Zeit zu haben, um Urlaub zu machen, und denen ist das Schicksal oder was auch immer, da ist auf jeden Fall eine Katastrophe zwischengekommen, und da muss man, wie schon immer in der Historie, einfach das Beste draus machen, ne? Egal zu welcher Zeit du auf welche Seite du guckst, Menschen haben ja immer probiert, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und das ist natürlich ganz drastisch und ganz enorm, aber ich finde nicht, dass man dafür jemanden irgendwie so outcallen oder
überhaupt
irgendwie
nicht
belasten sollte, weil das ist keine Entscheidung, die man gerne trifft.
Übers Knie bricht.
Nee, ne? Genau.
Und einfach mal eben so macht, wie wenn ich jetzt entscheide, ob ich Vanille oder Schokoeis möchte. Wen das auch nochmal ein bisschen ausführlicher interessiert. Da kann man dann vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal sagen, also viele der Überlebenden leben heute noch, mhm, also von diesen 14, die gerettet wurden, und die sprechen eben auch offen über das Erlebte. Also ja, man findet da ganz tolle Bücher, weil viele davon auch das verarbeitet haben und drüber geschrieben haben. Es gibt aber eben auch Filme, die genau dieses Ereignis beleuchten und auch sehr gut verfilmt sind. Mhm. Ne? Also es gibt ja einen etwas älteren Film, der kam relativ kurz danach, glaube ich, das müsste vielleicht Anfang 80er gewesen sein. Das war, glaube ich, Überleben hieß er. Mhm. Das ist so die Verfilmung, die ich auch kenne, was auch wirklich ein ganz, ganz toller Film ist. Die etwas Jüngeren oder die jetzt eher so auf den Streamingdiensten unterwegs sind, die wissen wahrscheinlich, dass Netflix auf jeden Fall auch eine Verfilmung gemacht hat. Mhm. Und der wurde ja letztes Jahr sogar für einen Oscar nominiert, und das ist dann Society of the Snow, und das ist wirklich auch, also ein überragender Film. Okay. Ich hatte erst gedacht, an den alten Film kommt nichts ran, und dann habe ich ihn gesehen, aber die haben ihn so toll aufgearbeitet, das okay, ganze Thema auch und so. Mhm. Also wie gesagt, wenn ihr dann noch mehr ins Thema eintauchen wollt, kann ich euch das eigentlich nur sehr ans Herz legen, da auch mal reinzugucken.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall, finde ich auch ein schöner Tipp, wenn man dann, irgendwie das Gefühl hat, ich möchte damit irgendwie auch gar nicht so allein gelassen werden, sondern ich möchte davon mehr erfahren, dass man sich irgendwie das mit dem Film, wenn man sich das natürlich zutraut, das ist kein leichter Stoff, schon irgendwie harter Tobak,
ja,
ne? Aber ich finde trotzdem, dass das irgendwie auch so ein Stückchen, klingt jetzt vielleicht viel, aber so ein bisschen Menschheitsgeschichte ist, dass man einfach so sieht, was der Mensch schaffen kann und
ja,
wie resistent
ja,
der ist, und vor allen Dingen ist das ja auch eine Überlebensgeschichte, die zeigt, dass es weitergeht. Und das finde ich schön daran, dass man wirklich sieht, es gibt ein Leben danach sozusagen, und man kann sogar so etwas überstehen. Und wenn das Menschen schaffen, dann sind die eigenen Probleme vielleicht doch gar nicht mehr ganz so groß.
Kurze Werbung hier bei uns. Werbung Ende.
Leonie, und genau deswegen würde ich sagen, würde mich auch sehr interessieren. Also wir haben jetzt eine Überlebensgeschichte von 14 Menschen gehört,
ja,
die ihre Geschichte auch teilweise bis heute noch teilen, die einen Antrieb hatten zu leben, die gesagt haben, wir wollen das, wir wollen leben. Ich vermute mal, in deiner Geschichte wird es ja um etwas Ähnliches gehen, zumindest, dass Menschen überleben wollten.
Ja, absolut. Es geht allerdings nur um eine Person. Und die hat auf jeden Fall auch ihre Erfahrungen geteilt und hat damit sogar etwas ganz, ganz Tolles und Gutes geschaffen, weil, ja, das möchte ich noch gar nicht vorwegnehmen, glaube ich, aber auf jeden Fall haben ganz viele Menschen danach von seiner Erfahrung profitiert. Und es ist schwierig, nach so einer Geschichte wie eben eine Überleitung zu schaffen, aber ich erzähle dir bzw. euch jetzt die Geschichte eines chinesischen Seemanns, der 133 Tage komplett auf sich allein gestellt war.
Ja.
Deswegen, das war auch meine Einstiegsfrage, ob du das gut kannst. Weil dieser Mann, der, wie gesagt, der war eben diese besagten 133 Tage für sich. Aber nicht einfach nur so, sondern auch an einem super lebensfeindlichen Ort. Nämlich auf einem etwa 2,4 Meter langen Holzfloß.
Oh Gott.
Mitten im Atlantischen Ozean.
Ja, so viel dann auch zu der Frage, kann man allein sein? Ich glaube, unter solchen Umständen, nein.
Nein.
Nein, man möchte es auch nicht.
Nein, da definitiv nicht. Und ja, er führte einen Überlebenskampf, der es sogar ins Buch der Guinness World Records schaffte.
Im Ernst?
Tatsache. Aber das sind alles so Dinge, die er natürlich nicht ahnen konnte, als er im November 1942 auf dem britischen Frachtdampfer SS Benelomont als Steward anheuerte. Mhm. Die Geschichte handelt von Pon Lim, der im März 1980 auf der Insel Hainan in China geboren wurde und zu der Zeit gerade 25 Jahre alt war. Und ja, zu der Zeit wütete praktisch gerade der Zweite Weltkrieg. Und da die britische Navy bereits einige Seemänner verloren hatte durch die ganzen Konflikte, die damals herrschten, suchten sie händeringend nach Ersatz und fragten eben auch in China, ob es da Seemänner gibt, die auch gerne für sie segeln würden. Und eigentlich wollte Pon Lim was ganz anderes machen. Der hatte nämlich einen Abschluss in Ingenieurwissenschaften im Auge. Aber ein Verwandter hat ihm das Angebot weitergegeben sozusagen. Und dann hat er sich dann tatsächlich im November 1942 dafür entschieden, auf das Frachtschiff zu steigen, was von Kapstadt nach Paramaribo, also Hauptstadt von Suriname, unterwegs war. Und ja, leider war es nicht nur so, dass er sich dafür entschieden hat. Also die waren auf dieser Route nicht alleine, sondern wie gesagt, der Weltkrieg war da gerade seit etwa 3 Jahren schon im Gange. Mhm. Und es dauerte leider nicht lange, bis am 13. November 1942 ein deutsches U-Boot, nämlich das U-172, den Frachter gesichtet und auch direkt torpediert hat.
Ach.
Und innerhalb von, man sagt, 2 Minuten verschwand das Schiff von der Bildfläche und mit ihr auch die Besatzung, bestehend aus etwa 53 Mann.
Ach.
Einer überlebte.
Krass.
Der 25-jährige Pon Lim. Und damit fing es halt alles an, ne? Dieser Überlebenskampf. Und zu Beginn, wo dann das, wo dieser riesige Frachter vor ihm praktisch in die Tiefe sank, da hat er es irgendwie rausgeschafft. Er ist wahrscheinlich vorher irgendwie runtergesprungen und hatte auch eine Überlebensweste um. Mhm. Er schwamm dann erstmal so, ich glaube, 1-2 Stunden im Atlantischen Ozean rum.
Oh Gott, allein das.
Alleine
im
das.
Im Atlantischen Ozean irgendwie rumzuschwimmen, also weil man auch nichts hat, ne?
Weil je nachdem gerade deine ganzen Kollegen, die ganze Besatzung da vor dir, in den Untergang gezogen wurde. Das, alleine das ist natürlich schon so ein Thema. Aber es dauerte halt nicht ganz so lange zum Glück, bis zumindest ein kleiner Lichtblick am Himmel war. Und zwar dieses benannte Rettungsfloß, was ich ja eingangs beschrieben habe. Und da hat er sich dann irgendwie hingeschleppt. Das war zum Glück auch mit ein paar Vorräten ausgestattet.
Oh, das ist aber wirklich...
Da hat er echt
Dann ist wieder die Frage, ist das Glück, ist das Schicksal, soll das so sein, dass dieser Mensch genau das dann findet, ne?
Ja, total. Also alleine, dass das diesen Crash überlebt hat, sage ich mal, ne? Also die ganze Explosion. Und trotzdem hat es dieses Rettungsfloß genauso wie Pon Lim geschafft. Und er war auch zum Glück in der Nähe und ist da dann auf Hartkekse, Schokolade. Und jetzt kommt's, das nennt sich Pemikan. Nachgeguckt.
Was zur Hölle ist das?
Das ist eine, das ist so traditionell nordamerikanisch, das ist so eine Speise, die man halt lange gut halten kann.
Ah, okay.
Die man deswegen auch auf Seereisen gerne als Proviant mitgenommen hat. Und eigentlich ist es so eine Art Dörrfleisch, die sehr fettig ist. Klingt nicht nach
unappetitlich, aber wahrscheinlich schon recht nahrhaft, wenn man nichts hat, ne?
Ja, total. Also das war auch echt der Grund, warum die damals solche Schiffe damit beladen haben, weil die einfach wussten, sicherlich Geschmack dahingestellt, aber davon zehren die auf jeden Fall eine Weile, weil das ist wirklich ja recht sättigend, sag ich mal.
Reichhaltig wahrscheinlich.
Ja. Dazu hatte er noch eine Taschenlampe, dann diese typischen Schiffsleuchten, da waren auch ein paar von drauf und ein kleiner Vorrat an frischem Wasser. Und erstmal so weit, so gut, aber natürlich weiß man, damit überlebt man nicht ewig. Und so ging es ihm auch, er kam nicht lange damit aus und wurde anschließend, ja, man kann sagen, echt kreativ.
Ja.
Also er fing an, mit seiner Jacke Regenwasser aufzufangen.
Ja.
Dann hat er sich eine Angel selber gebaut. Und zwar hat er sich irgendwie aus so Tauwerk so eine Angelschnur geklöppelt. Und aus der Taschenlampe hat er einen Draht rausgenommen, womit er sich so einen kleinen Haken gebaut hat.
Wie schlau ist das denn?
Hammer. Und als, ja, also man kann sagen, auch so einen kleinen Nagel praktisch von dem Floß mit dran gemacht, wo dann die Fische anbeißen können mit. Und mit dieser selbstgebauten Angel fing er dann Fische und Vögel. Aus einer, ja, ich glaube, das war so der Deckel von so einer Konservendose. Die sind ja schon recht scharf. Also jeder, der schon mal...
Ich wollte sagen, hat man sich vielleicht selber schon mal dran geschnitten, ne?
Richtig, ja. Also Achtung an den Raviolis, da heißt es Obacht. Aber er konnte das ganz gut nutzen. Er hat sich nämlich daraus ein Messer gebaut. Und also da schon echt alle Achtung. Und es wird auch irgendwie immer verrückter, weil er war wohl auch der Erzählung nach immer mal wieder von Haien umgeben.
Gerade da, ne? Das ja. Und dann auf so einem äußerst unsicheren,
kühligen Holzboot.
Ding da, wollte gerade sagen, was ja auch nur aus Holz besteht. Da.
Und er hat schon einen Nagel rausgenommen alleine, das ist ja schon was. Aber gut, er hat sich das irgendwie zu Nutzen gemacht. Also er hat manchmal aus Fischresten oder jetzt auch wenn irgendwie ja, ein Vogel kam, probiert die Haie entweder anzulocken oder von ihm wegzulocken. Weil wenn ihm, ja, also... Wenn das Wasser oder als das Wasser ausgegangen ist, hat er sich natürlich was anderes einfallen lassen und lockte eben kleinere Haie an, dessen Blut er teilweise auch trank.
Also da muss ich jetzt aber wirklich mal sagen, wie intelligent und kreativ, wie viel Einfallsreichtum muss denn ein einzelner Mensch haben, überhaupt auf solche Sachen zu kommen?
Mit 25 Jahren.
Ich überlege gerade, also meine 25 ist noch nicht so lange her, aber...
Also jetzt im Oktober werde ich auch so alt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man...
Ich sag mal so, bislang, da muss ich noch aufholen.
Ich glaube, ich auch. War der bei den Pfadfindern?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Okay, weil das finde ich wirklich, also dass Menschen von selber auf solche Ideen kommen. Ja. Gut, Heilblut zu trinken jetzt vielleicht nicht so, ja, aber ich meine so auch generell, sich so Sachen zu bauen, sich zu überlegen, auch eine Angel aus so einfachen Sachen, Hammer. Ist ja wie MacGyver.
Total, ist er auch. Also ich glaube, er ist ja chinesische MacGyver, kann man sagen.
Ja, glaube ich auch.
Und also das Floß war ja zum Beispiel auch gar nicht überdacht. Und wegen der Hitze und wegen der Sonneneinstrahlung hat er sich dann auch so, ich weiß gar nicht, war irgendwie so alte Plane oder so, auch irgendwie so aus Hanf bestehend, hat er sich dann so eine Überdachung gebaut, damit er da nicht wortwörtlich verbrennt unter der Sonne.
Ich habe da so ein krasses Bild im Kopf, ne? Also das muss auch so von oben, wie hat das ausgesehen? So ein kleines Boot eigentlich mit einem Menschen drauf und dann überall ja nichts. Ich meine, Atlantischer Ozean, da ist ja wirklich nichts.
Da ist nichts, ne?
Was ich daran immer so schlimm finde, ist diese Vorstellung, also wenn man selber mal Fähre fährt oder so, ist es eh was anderes, aber wenn man mal mit einem kleinen Boot gefahren ist oder so, merkt man das ja auch. So Seegang ist ja schon krass und das wird auf im Atlantischen Ozean schon ein bisschen eine Nummer sein, als wenn du jetzt an der Nordseeküste bist. Gehe ich zumindest, und selbst da denkst du manchmal schon, auf Nordrhein-Mann sind die Wellen hoch.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also das.
Und dann dieses, auch in der Dunkelheit. Ja. Also ich finde Meer in der Dunkelheit so unheimlich. Total. Und dann diese Vorstellung, dass um dich herum einfach nichts ist und du sitzt da auf so einer Nussschale quasi.
Ja. Oh, und das ist auch wirklich
Beklemmung.
Total so ein Ding. Und er hat sich auch, und das finde ich auch schon wieder so intelligent, er hat sich dann mit so einem Seil auch an dem Floß festgemacht. Dass wenn er, also gerade wegen dem von dir beschriebenen Wellengang, ne, oder eben auch, wenn er schläft, dass er sich dann nicht runterrollt,
ja,
aus Versehen,
ja,
sondern dass er irgendwie sich mit dem Floß da festsetzt, dass ihm das nicht auch noch abhanden kommt.
Aber guck mal, da kann man selber total viel mitnehmen. Jetzt schon.
Das ist der Punkt, ja, das ist der Punkt. Dazu gleich mehr, denn ich möchte erstmal noch so ein bisschen auf dem Ozean bleiben sozusagen, weil es zahlt sich auf jeden Fall aus, dass er all das getan hat, also seinen Kampf sozusagen, den er da echt erstaunlich toll geführt hat, ne? Also er hat sich ja wirklich was einfallen lassen und hat das auch super hinbekommen. Der sollte auch belohnt werden, aber nicht ohne ein paar Enttäuschungen einzustecken, denn er soll mehrfach, also man spricht von zweimal, auch gesehen worden sein. Also anscheinend einmal von einem Frachter und von einem US-Flugzeug. Und das Flugzeug, das markierte eigentlich auch die Stelle, wo sein Floß trieb, mit Ölfässern. Und die haben dann auch die Koordinaten durchgegeben und dann wurde auch ein Team losgeschickt, was ihn eigentlich retten soll. Allerdings kam vorher ein Sturm.
Oh nein.
Und ja, das ließ ihn dann wieder
abtreiben. Und dann war es wieder, wollte eine andere Position dann halten.
Komplett. Also man hat ihn nicht mehr sehen können, man hat ihn nicht mehr irgendwie ausfindig machen können. Und also ich sag mal so, wenn du da schon tagelang, ne, auf deinem kleinen Floß schipperst und dich irgendwie nur so von Fischen und Möwen ernährst und dann siehst du einen Frachter oder ein Flugzeug und kommt
denkst,
niemand.
Jetzt kommt endlich Hoffnung, also jetzt kommt jemand und holt mich und dann doch nicht.
Ja, unbegreiflich, also wirklich Hammer. Aber es hat ihn trotzdem, also er hat sich nicht ermutigen lassen und Gott sei Dank, muss man sagen, denn am 5. April 1943, da wurde er etwa 16 Kilometer von der brasilianischen Küste von Fischern gefunden.
Von Fischern? Haben die ihn wahrscheinlich dann vertreiben sehen und haben ihn dann eingesammelt?
Ja, ich denke, also das muss so gewesen sein. Die haben ihn anscheinend per Zufall dann gesehen und wie gesagt, das sind dann halt also 133 Tage, ich meine, das sind irgendwie so 4 Monate oder so knapp. Ne? Also nach dem Untergang dieses Frachters, wo er damals draufgegangen ist, das ist also unbeschreiblich. Und ja, diese Fischer, die haben ihn dann aus dem Wasser rausgezogen und haben ihn in ein Krankenhaus nach Brasilien gebracht, wo er sich auch, ich glaube, fast einen Monat lang erholte.
Ja, kein Wunder, will ich gar nicht wissen, auch wenn er was zu essen hatte, was trinken konnte, also sein Regenwasser und so. Aber wie abgemagert und wie kraftlos muss ein Mensch auch sein, wenn er sowas durchmacht.
Total,
ne?
Also er soll etwa 10 Kilo verloren haben, was ich aber eigentlich für 133 Tage...
Na gut, der hat Möwen gegessen.
Ja, und das fand ich auch, das habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt, aber er hat nicht einfach nur so dann, wie man sich das auch wieder so zombie-mäßig vorstellt, reingebissen, sondern er hat praktisch auch wieder Dörrfleisch daraus gemacht. Also er hat es in die Sonne gelegt, damit es so, ich sage jetzt mal, Beef Jerky-mäßig.
Ja, doch, so stelle ich mir das vor. Aber
das ist halt, so getrocknet. Er hat das Fleisch letztlich getrocknet, weil so hält sich das natürlich auch ein bisschen länger gut. Und
ich stelle es mir auch vor, also so in so rohes Fleisch einfach so zu beißen. Ja. Wie gesund kann das sein?
Ja, also gar nicht gesund, ne? Also ich denke mir auch, Blut zu trinken ist sicherlich auch nicht das Gesündeste.
Nee, da kannst du jetzt irgendwelche englische Königin fragen, die da wahrscheinlich drin gebadet haben.
Ja.
Aber ich glaube, so per se ist zu trinken...
Nee, schwierig.
Nee.
Ganz, ganz schwierig. Aber trotzdem, die Ärzte, die haben sich eigentlich noch gewundert,
ja, das kann ich mir vorstellen,
welchen Zustand er hatte. Weil
fast 4 Monate verschollen und dann lediglich 10 Kilo abgenommen.
Das finde ich echt, also ich meine gut, er war damals schon ja, da war nicht so viel dran, sag ich mal. Ja. Also das tat ihm dann trotzdem weh.
Aber ich glaube, gerade dann ist es ja so, wenn man sowieso ein sehr schlanker Mensch ist zum Beispiel, wenn du dann 10 Kilo abnimmst, ja, das sieht man und das merkst du aber auch.
Klar,
ne?
Natürlich. Also deswegen, er war ein sehr schmaler junger Mann einfach. Ne? Und da hat man echt gesehen, so die 10 Kilo, die sehen bei ihm natürlich ganz anders aus,
ja, klar,
als an jemand, der ein bisschen fülliger ist. Und deswegen, also ich glaube, es war trotzdem irgendwie ein erschreckendes Bild, aber er ist auch selber aufs Schiff draufgelaufen. Also als die Fischer ihn dann da aufgegabelt haben, sag ich jetzt mal salopp, da war er zumindest noch in der Verfassung, sich da von seinem Floß loszubinden. Und dann ist er da, ich weiß nicht, über die Planke oder was gegangen und hat sich sozusagen selber auf das Schiff gerettet. Und das finde ich auch schon echt Hammer, dass man alles noch so kann.
Diese Kraft auch hat, ne? Dass man vielleicht da wirklich so die letzten Kräfte, die man hat, so mobilisiert,
ja,
und dann so, das will ich jetzt noch, so diesen Gang will ich jetzt noch schaffen. Ne?
Ja, ganz, ganz stark. Also wirklich Hammer. Und ja, nachdem er sich dann in diesem Krankenhaus ein bisschen erholen konnte, wurde er nach Großbritannien zurückgebracht. Und im Oktober 1943 hat ihm König George V. auch die British Empire Medal verliehen.
Ach.
Und das ist die britische Ehrenmedaille für zivile oder militärische Leistung.
Mhm.
Absolut verdient, möchte ich an
dieser
Stelle sagen.
Das möchte ich aber auch mal meinen, ne? Also definitiv.
Ja, absolut. Das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen doof, aber ich finde das total schön, dass er zumindest noch so eine Würdigung, ja, dass ihm das entgegengebracht wurde. Ne?
Besonders, weil man muss ja auch den Kontext überlegen. Er ist ja nicht einfach selber mit dem Boot rausgeschippert, sondern er war ja im militärischen Dienst unterwegs, als das passiert ist.
Ja, absolut.
Ja, und dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, voll. Ja, und dann, also das ist nur gerecht, dass er diese Ehrenmedaille verliehen bekam. Und ich habe es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, das, was er da geleistet hat, da war natürlich auch nicht nur die Royal, auch die US Navy super dran interessiert,
ja,
weil die haben natürlich dann geklopft und haben gesagt, hey, wär's okay, wärst du bereit, deine Überlebensmaßnahmen, deine ganzen Methoden mit uns zu teilen, weil wir würden das gerne in die Ausbildung mit einfließen lassen.
Aber guck mal, wie gut, also wie nachhaltig ist das dann, was er da erlebt hat, dass er damit jetzt noch wirklich Menschen in der Ausbildung.
Ja, du, das steht jetzt heute in den Überlebenshandbüchern der US Navy, ne?
Krass.
Also, das finde ich auch Hammer. Und wer weiß, wen er damit schon aus der Patsche geholfen hat. Also, das sind ja auch durchaus Situationen, die, also auch nicht wahrscheinlich, aber die wahrscheinlicher sind, wenn du so einen Job ausübst. Und wenn du dann wenigstens das Gefühl hast von, hey, ich habe hier von jemandem gelernt, der 133 Tage überlebt hat, auf einem Floß. Ich glaube, das macht schon was mit dir und das lässt dich auch sicherer fühlen. Und ja, deswegen, also da hat er wirklich noch auch hier wieder aus einer Katastrophe das Beste gemacht. Und nach dem Krieg emigrierte er in die USA, wurde auch 1952 eingebürgert, heiratete im selben Jahr.
Oh, schön.
Also er hat wirklich noch ein, ja, ich denke mal, ein schönes Leben danach gehabt.
Er hat sein Leben noch gelebt, ne?
Total. Eine Sache verstehe ich nicht. Und zwar fuhr Lim wieder zur See.
Aber das hört man ja so häufig, dass Menschen auch, die an Bergen oder so da verunglückt sind und vielleicht mal sich irgendeine Verletzung zugefügt haben, dass die immer wieder auf diese Berge steigen. Einfach weil so dieser, ich kann es nicht beurteilen, ich bin so ein Mensch nicht.
Nee, ich
aber
nicht.
Ich glaube, dass es bei ihm vielleicht was Ähnliches ist, ne? Dass sie
ja, kann sein,
einfach diesen Drang verspüren, so. Irgendwie eine Verbindung.
Was soll ihm auch passieren, ne? Andererseits.
Er hat es ja einmal schon überlebt.
So, also ich glaube, vielleicht rührt daher auch so ein ganz besonderes Selbstbewusstsein. Und ja, er arbeitete jedenfalls bis 1983, also auch noch eine ganze Weile, weiter auf Schiffen der United States Lines. Und ja, das war so sein Leben, ne? Also er ließ sich mit seiner Frau in Brooklyn nieder und lebte dort auch, bis er letztlich im Januar 91 mit 72 Jahren verstarb. Und eine Sache möchte ich da noch mitgeben, das fand ich nämlich sehr charakterisierend für ihn. Als er auf seinen Weltrekord angesprochen wurde, nämlich dass er war die längste bekannte Zeit Überlebender auf einem Floß.
Mhm.
Also das ist sozusagen sein Weltrekord. Ich finde das sperrig. Aber das ist sein Weltrekord, dass er halt die längste bekannte Zeit auf einem Floß im offenen Meer überlebt hat. Mhm. Und als man ihm das gesagt hat, dass er diesen Eintrag im, ja, im Weltrekordbuch, ne, also im Guinness World Records kriegt, da hat er nur eine Sache geantwortet und die war: I hope no one will ever have to break it. Also ich hoffe,
wie recht hat er?
Ja, also nochmal ganz kurz deutsch, er hofft, dass niemals jemand diesen Rekord brechen muss. Und das, da habe ich richtig gemerkt, oder ich finde, daraus kann man ganz viel ziehen, was er für eine Art Mensch ist. Nämlich, dass er sich da jetzt überhaupt nicht irgendwie, ja, sich selbst auf die Schulter klopft und denkt, ja, ich bin auch ein Macher. Sondern nee. er denkt direkt an andere und sagt, ich hoffe, dass ich, ja, amtierend bleibe in diesem Weltrekord.
Weil das würde bedeuten, irgendein Mensch, ja, wenn er den bricht, würde in einer ähnlich schrecklichen Situation stecken. Und genau, das gönnt man seinem schlimmsten Feind nicht.
Nee, das wünscht er keinen. Und deswegen fand ich das nochmal so als sehr Zitat groß. Sehr, sehr schön.
Finde ich auch. Ein großes Zitat, ja, am Ende.
Ja, für einen großen kleinen Mann. Muss man sagen.
Der überlebt hat. Und es gibt viele solcher Geschichten. Das, glaube ich, haben wir beide während der Recherche festgestellt, dass es doch viele Überlebensgeschichten gibt.
Ja, ich war echt jedes Mal erstaunt, wie krass Menschen sind.
Ja, genau. Und ja, ich glaube, man kann aus vielen dieser Geschichten auch was ziehen. Mhm. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Überlebensgeschichten kennt, könnt ihr sie natürlich wieder liebend gern mit uns teilen.
Ja, unbedingt.
Ansonsten freuen Leonie und ich uns, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder mit dabei seid. Mhm. Dann wieder mit einem anderen Thema. Und wir lassen uns mal überraschen, was das dann ist.
Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon drauf. Und bis dahin, würde ich sagen, verkriechen wir uns wieder zurück in unsere Recherchehöhle.
Komm dann nächstes Mal wieder mit Bart raus. Diesmal vielleicht ein Vollbart, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, aber jedenfalls freuen wir uns, wenn wir uns wieder sehen, wieder hören, hier bei Weird History. Und ja, sagen tschüss.
Tschüss.